Ja, ich freue mich, dass ich euch heute wieder das Wort Gottes weitergeben darf. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie würdet ihr einen Menschen nennen, der nicht ausschöpft, obwohl er es könnte? Wie würdet ihr einen Staatschef beurteilen, der seine Ressourcen nicht nutzt, um sie für sein Volk einzusetzen? Wissens. Würde man diese Ölquellen nicht anzapfen und gewinnbringend vermarkten? Wir würden, ja, würde auf ein tiefes Unverständnis bei uns stoßen. Und dort, einem Gebiet, das zu den Schöpfen auch nicht wichtigsten Dingen und gleichen oder würden solchen Menschen gleichen. Minimalisten sind Menschen, umgangssprachlich, die Dinge in einem nur sehr gewissen oder sehr begrenzten Ausmaß beherrschen oder auch sich sehr wenig bemühen oder begrenzt betreiben. Wir sind Minimalisten, was unser Gebetsleben angeht. Eigentlich sollte das Gebetsleben bei uns eine viel größere Leidenschaft entfachen, weil wir Gemeinschaft haben mit, das haben wir heute Morgen auch wieder gesehen, mit unserem Herrn, mit unserem Retter, mit unserem König, mit unserem Schöpfer. Und diese Gemeinschaft kann man tatsächlich genießen. Es scheint mir manchmal, und da schließe ich mich komplett ein, was ich heute sagen werde, da bin ich mitten unter euch. Als ob wir einen Diamanten in der Hand halten. Aber weil dieser Diamant erst erkannt, erst gereinigt, geschliffen, also sprich aufbereitet werden muss, erkennen wir seinen Wert nicht und legen ihn zu den übrigen Steinen dazu. Dabei ist dieser Diamant, bei richtiger Behandlung ein hochkarätiger Edelstein, sehr, sehr wertvoll. Unserem Herrn und natürlich dann auch entsprechend mir ist es ein tiefes Anliegen, dass wir in diese innige Gemeinschaft zum Herrn wieder zurückkehren. Ja, und diejenigen, die in ihr stehen, dass wir ermutigt werden, sie beizubehalten und sie zunehmend zu pflegen. Das ist heute mein Wunsch bei all dem, was wir uns heute anschauen. Aus all der Literatur, die ich in den letzten 2 Jahrzehnten gelesen habe und bei Dingen, die ich an mir selber beobachtet habe, wage ich zu behaupten, dass alles mit unserem Gebetsleben steht oder fällt. Und Gottes Wort gibt mir dabei recht. Vielleicht meint der eine oder andere, ja, biblische Unterweisungen in diese Richtung wäre nicht notwendig. Es wäre doch sowieso schon alles klar. Und dieser Begriff des Gebets, der wäre so abgegriffen wie ein altes Buch. Wer so denkt, dem möchte ich mit den Worten des Apostel Paulus an die Philipper antworten. Philipper Kapitel 3, Vers 1, da sagt er zu ihnen: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Es ist mir auch nicht lästig. Und ich hoffe, dass es euch gewisser macht. In einem Lied, da heißt es wunderschön: Beter sind Wundervollbringer, einsam in finsterer Nacht. Beter sind Weltenbezwinger, wartend auf stiller Wacht. Beter sind sterbende Krieger, trotzend dem König zu gut. Beter sind Satansbezwinger, Priester aus edlem Blut. In diesem Sinne wollen wir jetzt gemeinsam ins Wort Gottes gehen und auch hören, was der Allmächtige uns zu sagen hat. Wir können nur einen Teilaspekt des Gebets heute anschauen. Ich möchte auch meinen Schwerpunkt nicht auf den Inhalt des Gebets legen, aber auf andere Dinge. Und das seht ihr gleich. Ihr dürft mir aufschlagen, Lukas Kapitel 18. Lukas 18, wir lesen ab Vers 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, allezeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr rechtschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten rechtschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell rechtschaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden? Er schließt hier dieses Gleichnis mit einer Frage. Gleichnisse sind immer mit einer Botschaft verbunden. Die zielen immer auf etwas hinaus. Und der Jesus will uns heute hier damit sagen, dass wenn selbst dieser unbeugsame, hartherzige, gottlose Richter der Witwe aufgrund ihrer Beharrlichkeit Recht schuf, wie viel mehr wird der Herr denen Recht schaffen bzw. ihr Gebet erhören, die beständig, ja, die nachhaltig, die eindringlich zu ihm rufen, ihn anflehen, Tag und Nacht. Martin Luther soll mal gesagt haben, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Und doch könnten wir heute eine Gleichung aufstellen, die sich auf unsere Breitengrade begrenzt, nämlich umso besser unser Wohlergehen, umso schlechter unser Gebetsleben. Könnt ihr mir da zustimmen? Also ich kann dem zustimmen. Ganz ehrlich, ist Beharrlichkeit und Beständigkeit nicht ein Problem unseres Gebetslebens? An einer Sache dranbleiben. Ja, man hört ein Anliegen, es ist gegenwärtig präsent und doch dann gleich auch wieder weg. Jesus gibt uns dieses Gleichnis, damit wir, wie es hier in Vers 1 heißt, alle Zeit, das heißt immer, beten und nicht nachlässig werden. Er gibt uns zu verstehen, dass wir ihn bitten sollen, bis er antwortet, also und ihn auch in allen Belangen. Vers 6 sagt er, ihr habt gehört, was der ungerechte Richter sagt. Begreift ihr, was ich euch sagen will? Ja, dass es sich lohnt, ja, dass es erlaubt ist, den Herrn Tag und Nacht mit einer einzigen Sache nicht in Ruhe zu lassen, sie immer wieder vor ihn zu bringen. Vorausgesetzt, man glaubt auch, dass Gott eingreifen kann. Ja, eingreifen wird. Auch wenn es manchmal länger dauert, so wie es hier steht. Deshalb beendet hier er dieses Gleichnis auch mit der Frage in Vers 8 und er stellt die Frage, doch wenn der Sohn des Menschen kommen wird, also auf die Zukunft bezogen, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Diese Frage, die ist irgendwie so für uns so unangenehm. Die Frage, wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben finden? Wir müssten eine weitere Frage stellen. Welchen Glauben meint er denn hier jetzt in diesem Gleichnis? Ja, den Glauben, dass Gott sich erbitten lässt, eingreifen wird und Recht schaffen wird. Den Glauben, den auch Jakobus meint in Kapitel 5, wenn er schreibt, das Gebet des Kranken. Ich lese mal Jakobus Kapitel 5 ab Vers 17. Ist jemand von euch krank, so soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und die sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Da steht noch mehr über das Gebet dazu später. Also dieses Gebet des Glaubens, das wird ihn retten. Wisst ihr, wir tun uns manchmal sehr, sehr leicht zu glauben, wenn alles gut läuft. Aber wenn kaum gibt es Probleme, dann glauben wir nicht mehr, dass es gut für uns ist. Dann glauben wir, Gott meint es irgendwie, wir müssten selber eingreifen, wir müssten selber hier Recht schaffen. Aber dann fängt doch der Glaube erst an. Beten und Glauben, Vertrauen, also Beten und Glauben, das heißt auch Vertrauen, dass Gott eingreift, sind wie die zwei Tragflächen eines Flugzeugs. Ein Flugzeug mit einer Tragfläche kann nicht abheben und schon gar nicht fliegen. Plakativ dazu können wir Jakobus Kapitel 1 lesen. Diese Bibelstelle ist recht bekannt und doch passt die hier sehr gut. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, dass der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Also der Glaube ist die andere Seite unseres Gebetslebens, den Herrn zu bitten um etwas, beständig und beharrlich. Aber wisst ihr, wir können auch einfach irgendwas daher schwallen, die ganze Zeit ja, wiederholen und meinen, so wie gewisse Leute in verschiedenen Religionen, fünfmal etwas daher zu sagen, hilft uns, dass Gott uns hört. Nein, der Glaube, dass Gott genau das schenken wird, ist das Entscheidende. Unglaube ist ein wesentlicher Grund, warum Gott Gebete nicht erhört. Im Glauben bitten heißt, davon auszugehen, dass er unsere Gebete hört, ja, und ihm schon von Herzen dafür zu danken. Jetzt stellt aber der eine oder andere die Frage, ist das nicht anmaßend? Nein, überhaupt nicht. Ihr dürft mit mir 1. Johannes aufschlagen. 1. Johannes, Kapitel 5, gegen Ende, da steht, ab Vers 14, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, denn das wir von ihm erbeten haben. Wir wissen es quasi. Wir haben schon diese Gewissheit. Und hier kommt der zweite Aspekt ins Spiel, nämlich, was zu einem erhörlichen Gebet gehört, ist, dass wir davon ausgehen, dass wir erstens davon ausgehen, dass Gott uns hilft und zweitens, dass wir seinem Willen gemäß um etwas beten. Also was seinem Willen entspricht und was er für richtig hält. Aber wie kann man wissen, mit was Gott einverstanden ist? Wenn man jetzt hier weiterlesen würde, dann kommt hier immer wieder, wir wissen zum Beispiel, aber dass der Sohn Gottes gekommen ist und so weiter. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt und so weiter. Also es geht immer um das Wissen. Indem man weiß, was dem Willen Gottes entspricht, weiß man auch, wie man beten soll. In Hebräer 5, Vers 14 drückt es so aus, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wenn ich mich im Wort Gottes auskenne, dann weiß ich, was nach seinem Willen ist. Und es begrenzt auch meine egoistischen Wünsche. Das nimmt sie eigentlich quasi weg, weil ich weiß, wofür ich gar nicht beten brauche. Wir wissen zum Beispiel von Paulus, an einer Stelle, wo er darum gebeten hat, dass Gott ihm den Pfahl aus seinem Fleisch wegnehmen soll. Gott hat sein Gebet nicht erhört. Er hat gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Es war gut für ihn, dass es so war. Wenn wir haben das Wort, wir haben jetzt das vollständige Wort, wir wissen ganz genau, wenn wir im Wort gegründet sind, um was wir beten können, und dann können wir aber so zuversichtlich sein und so gewiss, dass diese Dinge eintreffen werden, ja, dass wir schon danken können, davon ausgehen und einfach schon, ja, darin sich freuen. Indem man den Willen Gottes kennt, weiß man, was in seinen Augen gut und böse ist. Ja, Gott will, dass wir zu reifen Nachfolgern, zu mündigen Nachfolgern in Christus werden. Die Korinther zum Beispiel, und es wird in 1. Korinther Kapitel 1 ganz klar, 1. Korinther Kapitel 3 ganz klar, das bemängelt Gott an ihnen, dass sie Milch gebraucht haben. Sie konnten mit fester Speise nichts anfangen. Sie wussten gar nicht, was Gott so richtig will. Sie haben vielleicht einige Fragmente oder Segmente erkannt, aber den ganzen Willen Gottes hatten sie, so wie wir heute noch nicht. Und zweitens, sie taten sich schwer damit. Wir haben heute das ganze Wort Gottes. Wir wissen ganz genau, wie wir zu Gott treten können. Nochmal, ein weiterer Aspekt für erhörliches Gebet ist neben Glauben, dass wir eben nach seinem Willen bitten. Also mit seinem Willen übereinstimmt oder konform bitten. Und dass eben nichts aus seiner Sicht dagegen spricht. Wenn wir das genau wissen, dann sind wir nicht mehr unsicher, sondern können mutig auch schon dafür danken, dass er zu seinem Zeitpunkt eingreifen wird. Und jemand mag vielleicht jetzt auch sagen, ja, hört sich ziemlich naiv an, ja. Aber ich möchte klar darauf hinweisen, dass es eben nicht naiv ist, dass es kindlicher Glaube an einen allmächtigen Gott ist, wenn wir so dem Herrn nachfolgen, wenn wir ihm so kindlich glauben. Und er wird sich beweisen. Er hat in meinem Leben manchmal sich so bewiesen, wo es im ersten Augenblick gar nicht danach aussah. Da hat er eingegriffen und hat es so wunderbar geführt, dass ich staunen konnte und einfach nur danken kann. Zwei weitere Dinge, die für erhörliches Gebet unumgänglich sind, oder im Umkehrschluss zwei weitere Gründe für nicht erhörte Gebete. Da dürft ihr mit mir kurz Jakobus Kapitel 4 aufschlagen. Zwei Sätze. Hier heißt, ihr seid begehrlich, Kapitel 4, Vers 2 und 3. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist das eine. Und dann, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist das Zweite. Der Jesus schlägt in die ähnliche Kerbe in Kapitel 7 und sagt, bittet, so wird euch gegeben. Wir bitten einfach nicht. Geht es euch manchmal auch so, wir tun Dinge selber und dann, wenn wir am Ende sind, nicht mehr weiter können, dann fällt uns ein, wir könnten ja noch beten. Okay, dann beten wir mal. Und wenn man dann den Herrn wirklich bittet, und das ist meistens die letzte Option, also ich war schon in Situationen, wo ich da nicht mehr weiter wusste und es musste jetzt eben passieren, dann bittet man den Herrn oder man war einfach mit seinen Kräften am Ende und plötzlich sieht man die Lösung. Plötzlich ist da Hilfe. Plötzlich funktioniert's. Ja, sprachlos. Da bleibt man dann sprachlos und kann aber einfach nur eins nämlich danken. Dann sagen, Herr, ich danke dir, dass ich auf dieses Angebot zurückgreifen darf. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja, sehr oft lesen wir in der Bibel, dass Menschen, die Gott um etwas baten, es sehr eindringlich taten. Sie beteten nicht nur, sondern sie flehten. Sie schrien. Ja, sie fasteten. Und sind diese Dinge uns in dem reichen Westen nicht abhanden gekommen? Sind unsere Gebete nicht oft statisch, ohne Leidenschaft, trocken und einfallslos? Das inbrünstige Ringen, das einem vielleicht auch manchmal die Tränen ins Gesicht treibt, ist höchst selten anzutreffen, bei uns in unserem Breitengraden. Vielleicht, wenn wir trauernd oder verzweifelt sind, aber ich meine damit nicht, dass wir hier heulend rumlaufen sollen, aber unser Gebet im Kämmerlein oder auch in Gemeinschaft, das darf durchaus mit Herzblut gefüllt sein. Da darf echtes Herzblut drin sein. Da darf in dem Wissen vor dem Allmächtigen zu stehen, ja, Leidenschaft drin stecken. Und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Und da muss auch nicht der andere beklommen oder komisch schauen und fragen, nachdem man vielleicht gemeinsam gebetet hat, hast du Probleme? Nein. Wieso soll ich Probleme haben? Ja, weil du vorhin so verzweifelt geklungen hast. Es war keine Verzweiflung. Es war einfach eindringliches Bitten. Es war eindringliches Beten. Den Herrn um etwas zu bitten, ist ein Privileg. Es ist eine innere Haltung, die sich ja auch äußerlich oder die auch äußerlich zum Ausdruck kommt. Und es ist nicht verkehrt, solange es echt ist und nicht zelebriert wird. Solange es einfach echt ist. Der Heilige Geist wird uns im Gebet führen, wenn wir uns ihm ausliefern. So lesen wir in Römer 8. Römer 8 dürft ihr mit mir aufschlagen. Ab Vers 26 bis 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie dies gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so ein, so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Er weiß es, wie wir es meinen. An dieser Stelle würde ich noch gerne einige Worte zur Gebetshaltung verlieren. Unsere innere gottesfürchtige Haltung, die wir ohne Zorn und Zweifel haben sollten, sie ist natürlich primär. Sie ist das Entscheidende und sie ist auch wichtig. Was aber nicht heißt, dass unsere äußere Haltung Gott gleichgültig wäre. Zum Beispiel ist die Bibel voll von Menschen, die sich im Gebet vor Gott hingekniet haben. Ja, die sich niedergeworfen haben. Warum taten sie das? Was wollten sie damit zum Ausdruck bringen? Ehrfurcht, Würde, Respekt, Demut, Ergebenheit. Und so schreibt Paulus eben in Epheser Kapitel 3, Vers 14, macht er das den Ephesern klar und sagt, hier fängt er an, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt müssen wir natürlich sagen, weshalb? Weil er hier sagt, deshalb. Weshalb? Ja, da müssen wir jetzt davor schauen, was stand denn da? Und dann erkennen wir, da geht es um das Geheimnis Christi, was er an den Heiden getan hat, dass wir Miterben, Mitteilhaber sind von dem unausforschlichen Reichtum Christi. Ja, dass wir Freimütigkeit zu dieser Gnade haben. Und er ist erstaunt und deshalb beugt er seine Knie vor dem Vater. Er ist überwältigt davon. Er ist staunend und tief beeindruckt von Gottes Weisheit und möchte seine Anerkennung damit zum Ausdruck bringen. Und deshalb beugt er seine Knie. Ja, es ist auch unsere Aufgabe, unsere Knie vor ihm zu beugen und ihm zu bekennen, dass er der Herr ist. Nach Philipper 2. Philipper 2, von 8 bis 11. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, da geht es um Jesus, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Knie beugen und bekennen. Das sind Dinge, die Gott wohlgefällig sind. Und wir werden das auch im Himmel tun. Wir werden das auch einmal bei ihm tun. Auch da gibt es Stellen in der Offenbarung. Ja, im Alten Testament fielen Menschen auf ihre Knie, um Gott zu danken. Sie baten ihn um etwas, sie flehten ihn an. Warum nicht schon jetzt? Ich habe mir die Frage gestellt, ist das nicht mehr zeitgemäß? So hört man ja, Land auf, Land ab, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ist es übertrieben? Sind wir bequem geworden? Wisst ihr, Kindererziehung, man liest oft viele Bücher und es ist auch gut und es ist richtig, Wissen zu generieren und auch danach zu handeln. Aber am allermeisten ist Kindererziehung Kniearbeit. Beziehungspflege ist ebenfalls Kniearbeit. Es sind Dinge, wo wir zum Herrn kommen. Wisst ihr, wenn ich viel Kopfwissen habe, aber nicht die Kraft habe, das umzusetzen, was ich weiß, und immer wieder dieselben Fehler mache, dann hat es damit zu tun, dass ich nicht beim Herrn war. Dass er mir keine Kraft geben kann. Nämlich, wenn ich beim Herrn war, dann wird er mich damit ausstatten. Es ist beschämend, wenn man, ich denke da an die Gemeindefreizeit vor 2 Jahren, ja, als der Wolfgang uns Bilder aus China gezeigt hat, oder auch wenn wir in Missionsberichten Bilder von Menschen sehen oder auch ja, vielleicht in Videos, wie sich Gemeinden beugen vor dem Herrn, wie sie ihre Knie beugen und den Herrn gemeinsam anrufen. Und dann passiert eben in mir Folgendes, es ist so ein bisschen eine Art Bedauern, dass es dass bei uns in dieser Hinsicht manchmal ja, fehl ist, dass wir das so schlecht zum Ausdruck bringen. Gottes Wort ist unveränderlich und seine Meinung steht fest, auch im Industriezeitalter 4.0. Da hat sich nichts geändert. Jemand hat es mal treffend ausgedrückt, Gott legt uns nicht eine Last auf, um unseren Rücken zu bedecken, sondern um unsere Knie zu beugen. Und ein Heiliger auf seinen Knien kann weiter sehen als ein Philosoph auf Zehenspitzen. Sehr schön ausgedrückt. Ich möchte dazu ein biblisches Beispiel zeigen. Schlag mir Daniel 6 auf. Die Bibelkenner wissen, was jetzt kommt. Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, da geht es darum, dass ein Gesetz ausgegeben wurde, dass man keinen anderen Gott anbeten darf, außer den König. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er nach Hause und trauerte. Nein. Ging er hinauf in sein Haus, wo er in sein Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Und dann kommt die Anklage. Aber was für eine schöne, was für eine erhabene Anklage. Ich würde mir wünschen, dass man mich durch nichts anderes verurteilen könnte, außer durch so eine Anklage. Dass er mich bittend und dringend auf Knien findet, weil ich mit dem Herrn in Verbindung stehe. Hier steht, wie er es immer zuvor getan hatte. Und wie Gott sich zu so einem beharrlichen Beter mächtig erweist und bekannte, das können wir in der Fortsetzung lesen. Er verschloss den Löwen den Rachen. Kann es ein Mensch tun? Natürlich nicht. Gott bekannte sich dazu. Und was alles später passiert, er zeigte ihm Gesichte, was die Zukunft anbelangt. Ich könnte jetzt von Daniel weiterschwärmen. Für mich ist Daniel ein repräsentatives Bild wahrer Männlichkeit. Ehrlich, ganz ehrlich, wenn man den ganzen Daniel liest, ich habe mir seitlich immer Notizen gemacht, was für Eigenschaften bei ihm so auftauchen. Er ist für mich ein echter Mann, ein Prototyp eines Mannes schlechthin. Aber nur so viel. Lest vielleicht einfach mal Daniel 9. Es ist ein Gebet Daniels, dass er zum Herrn betet und wie Gott sich auch da an ihm erweist und was Gott durch einen Engel ihm mitteilen lässt. Zurück zu Jakobus 4, Vers 3. Das war der erste Punkt, dass wir eben bitten. Und dann im zweiten, ein weiteres Hindernis für hörliches Gebet eben ist in böser Absicht bitten. Das sind egoistische Bitten, ganz einfach ausgedrückt. Egoistische Bitten sind böse Absichten, um sie in euren Lüsten zu vergeuden. Ich denke, das ist selbsterklärend. Da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Gott wird uns nicht helfen, uns selbst zu zerstören. Er wird uns dabei nicht helfen, weil er uns lieb hat. Noch ein letztes großes Hindernis, das ein aufrichtiges Gebet verhindert, ist Sünde. Und zwar nicht bekannte Schuld. Psalm 66 lässt uns eindeutig darauf schließen, das ist eine Bibelstelle, da drückt er das nämlich genauso aus, Psalm 66. Ich lese mal von 16 bis 20, aber an einer Stelle kommt es ganz besonders zum Ausdruck. Kommt her, hört zu, ihr alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Mund, und sein Ruhm war auf meiner Zunge. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Doch wahrlich, Gott hat erhört, und er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Da haben wir es wieder. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen, noch seine Gnade von mir abgewendet hat. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Der Herr weiß, der sieht schon tiefer, der sieht, wenn wir das schon, in welche Richtung unsere Gedanken gehen. Ja, und auch wenn wir es noch nicht ausgeführt haben, aber allein dieses Vorhaben, Dinge nicht zu bekennen oder Unrecht zu tun, das ist schon ein großes Hindernis für erhörliches Gebet. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Ja, das kann Unrecht sein, in irgendeiner Weise Ungerechtigkeit, Habsucht, Geiz, Auflehnung, Ungehorsam, Unzucht. Das sind alles Sachen, man könnte hier noch weiterfahren. Aber auch, und was ich interessant fand, auch Ablehnung seinem Wort gegenüber. So steht in Sprüche 28,9, wer sein Ohr abwendet, die Weisung zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel. Wow. Wer nicht auf Gottes Wort hören will und gehorsam sein will, der braucht gar nicht beten, weil das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Man kann nicht das eine verlangen und das andere Gott nicht geben. Wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen oder tolerieren, auch nur in Gedanken, Schuld, die wir nicht bekennen und darüber Buße tun, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn unser Gebet nur, wenn wir sagen, umgangssprachlich bis zur Decke geht. So heißt in der Schrift, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Und hier fallen zwei Adjektive besonders auf, zwei Wie-Wörter, nämlich gerecht und ernstlich oder aufrichtig, könnte man auch sagen. Diese zwei Aspekte sind ebenfalls Voraussetzung für erhörliches Gebet. Gott verlangt von uns im Gebet, keine rhetorisch brillanten Reden zu schwingen. Ihm reicht ein ehrliches Stottern, das eben aus einem reinen Herzen kommt. Gute Formulierungen, die sind nicht falsch. Nein, die sind sogar gut, wenn man etwas schön in Worte fassen kann. Und vor allem, wenn man Gottes Größe und Allmacht und Erhabenheit in der Anbetung zum Ausdruck bringt. Aber Voraussetzung für ein Gebet, das Gott hört oder das auch in seinen Augen wertvoll ist, ist deswegen auf gar keinen Fall. Gott sieht immer das Herz. Da habe ich auch ein schönes Zitat dazu. Im Gebet ist es besser, ein Herz ohne Worte zu haben, als Worte ohne Herz. Ich lese es nochmal, damit wir uns es so verinnerlichen können. Im Gebet ist es besser, ein Herz ohne Worte zu haben. Vielleicht sind im Gebet auch Pausen da. Sich einfach das bewusst machen und dann weiterkommen, als Worte ohne Herz. Wir kommen gleich noch dazu. Dieses Plappern. Wenn man jetzt in Lukas 18 weiterlesen würde, von 9 bis 14, wird uns genau so ein Fall geschildert. Zwei Männer beten. Der eine sehr religiös und der andere wird vom ganzen Volk als gottloser Betrüger angesehen. Der eine zelebriert ein Hoch auf sich selbst. Und rein menschlich gesehen ist es beeindruckend, was er vorzuweisen hat. Wer von uns fastet zweimal in der Woche? Zweimal im Jahr wäre schon vielleicht hoch. Ja. Manche machen sich ernsthafte Gedanken, ob sie den Zehnten teilgeben sollen. Der tat es. Also sehr religiös. Der andere dagegen hatte dem nichts entgegenzusetzen. Es ist nichts Beeindruckendes in seinen Worten. Oder vielleicht doch? Schuldbewusst schlägt er sich an die Brust und sagt, vergib mir, ich bin ein elender Sünder. Und genau diese Tatsache, diese Herzenshaltung, die gefällt Gott. Er bereute, er bekannte, er kam zur Einsicht. Diese Kombination aus einem zerbrochenen Herzen, diese Einsicht, die daraus kommt, die gefällt Gott. Und Gott lobt diesen Zöllner und er sagt, dieser ging gerechtfertigt davon im Verhältnis zu dem anderen. Und er schließt dann in diesem Abschnitt mit dem Vers, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. David wusste das auch schon. Er sagte im Psalm 34, und da gibt es, das ist eine Stelle von vielen, die ähnliche Worte sagt, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das, was bei uns Menschen irgendwie als genutzt wird, um den anderen in die Pfanne zu hauen, nämlich Schwäche, ist bei Gott was genau das Gegenteil. Es ist stark, wenn ein Mensch vor Gott klein wird, wenn er es echt meint. Wir können Schuld, die wir bekennen sollten, die sich vielleicht angesammelt hat, nicht mal kurz beim Vorbeigehen bekennen. Der Pharisäer und der Zöllner kamen an einen ganz bestimmten Ort des Gebets. Wir müssen heute keine Orte mehr aufsuchen. Einzig allein und allein ein Ort der Ruhe, der Stille, wo wir unsere Gedanken sammeln können und aufrichtig in die Gemeinschaft zum Herrn eintreten können. Jesus musste keine Buße tun, aber für ihn war das normal, die Stille mit seinem Vater zu suchen. Er tat es früh morgens, er tat es spät abends, er tat es auch manchmal nachts. Tags hat er gelebt, Gottesdienst gemacht, gelehrt, vorbildlich die Dinge getan, er hat geheilt, er hat geholfen. Aber abends und morgens, da war er bei seinem Vater und ganz alleine. Manchmal ging er auf einen Berg, manchmal ging er an einen einsamen Ort. Und ich möchte von William MacDonald, der in einem seiner Bücher einen Bruder zitiert, dieses Zitat hat mich total tief berührt und ich möchte es euch vorlesen. Gott offenbart sich nicht in aller Eile dem Menschen, der auf dem Sprung ist. Er zeigt nicht dem sein Herz, der nur einen neugierigen, flüchtigen Blick darauf werfen will. Er offenbart seine Herrlichkeit nicht dem geistlichen Touristen, sondern dem, der zu ihm auf den Berg heraufkommt. Die Herrlichkeit, die sich auf Moses Gesicht nach 40 Tagen in Gemeinschaft mit Gott widerspiegelte, war nicht durch einen Schnappschuss hervorgerufen worden, sondern durch eine Langzeitbelichtung. Durch eine Langzeitbelichtung. Ich glaube, jeder von uns versteht, was damit gemeint ist. Der Gegenwart des Herrn sein Das wird uns helfen, ihn so zu sehen, wie er ist. Und es wird uns dann auch ins Gebet treiben. Beim Vorbeigehen mal kurz ein paar Verse zu lesen, okay, jetzt habe ich wieder was getan, wird uns niemals so richtig in die Gegenwart Gottes bringen. Das ist Religion, so die notwendige Pflichterfüllung, diese Übung. Schauen wir doch kurz mal einen Menschen an, der in einer Langzeitbelichtung vor Gottes Angesicht stand. Jakobus 5 wird von Elia geschrieben, über sein inbrünstiges Gebet. Dürft ihr mal Vers 17 und 18 dürfen wir nochmal aufschlagen. Jakobus Kapitel 5. Er wird hier aufgeführt, ja, in dem Sinne, dass wir genauso Menschen sind wie er. Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete 3 Jahre nicht, 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Er war ein Mensch wie wir und es wird hier explizit so erwähnt, um uns zu ermutigen. Wenn wir jetzt in 1. Könige 18 gehen würden, dann würden wir sehen, er stieg auf den Gipfel des Karmel. Er hat sich zurückgezogen. In aller Abgeschiedenheit des Berges konnte Elia diese ungestörte, ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn genießen. Diese Langzeitbelichtung vor dem Angesicht Gottes. Praktisch bedeutet das für uns, für ein wirksames Gebet brauchen wir einen abgeschiedenen Ort. Deshalb die Empfehlung auch des Herrn, wenn du betest, dann geh in deine Kammer oder in dein Kämmerlein. Nach Matthäus 6. Das kann auch ein Wald, das kann auch ein Feld, das kann auch ein Hügel sein. Such dir einen Ort, wo du nun gestört bist. Und lass doch bitte dein Smartphone irgendwo. Lass es irgendwo, dass es dich nicht davon aufhält oder abhält, dem Herrn nahe zu sein. Wenn man an dieser Stelle weiterliest, kommt man zu einer weiteren Erkenntnis. Vers 7 und 8. Es sind nicht die Vielzahl der Worte, die es ausmachen, so nach dem Motto, also in Matthäus Kapitel 6, nach dem Motto, viel hilft viel, sondern wir werden nicht um der vielen Worte erhört, also dieses Plappern, das hier angesprochen wird, wie die Heiden, sondern weil wir nach seinem Willen, weil wir im Glauben, weil wir selbstlos, weil wir aufrichtig, weil wir inbrünstig und weil wir demütig beten. Einfach kindlich echt. Das schließt nicht aus, dass man Worte dafür findet, nochmal. Aber viele Worte ohne Herz, die sind einfach nur unnötig. Warum? Weil der Herr ja sowieso alles weiß. Wir brauchen ihm die Situation nicht erklären. Aber er möchte, dass wir ihm Dinge sagen, wie sie uns auf dem Herzen liegen. Was uns oft umtreibt, sind ja Sorgen, Bedenken, Befürchtungen, Annahmen und so weiter. Weil unser Leben ja manchmal auch kompliziert ist. Und Gott lässt uns durch Paulus an die Philipper und damit auch uns der Nachwelt wissen, wie wir mit diesen Situationen umzugehen haben. Und da möchte ich mit euch Philipper Kapitel 4 lesen. Philipper 4. Von 6 bis 7. Hier sagt er bezüglich der Sorgen des Lebens, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten oder eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn das kein außergewöhnliches und attraktives Angebot ist, sorget euch um nichts. Wow. Psalm 55, 3. Entschuldigung, 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Leider kommt es oft so vor, und ich habe mir das so ganz plastisch dargestellt, na, dass wir sollen ja unsere Sorgen auf ihn werfen, unser Anliegen auf ihn werfen. Dass wir zwar werfen, Aber irgendwie sind diese Teile, die diese Sorgen, mit einem Gummiband an uns befestigt. Ja, der eine hat ein kürzeres Gummiband, der andere ein längeres. Und irgendwie kommen die wieder dann zurück. Früher oder später. Und wenn man es genau nimmt, dann ist es eine Beleidigung dem Herrn gegenüber, weil es Unglaube ist. Wegwerfen heißt auch, genau da zu lassen, wo sie sind. Manchmal gehen wir vielleicht auch hin und heben die auch wieder auf und stecken sie in die Hosentaschen. Gott möchte, dass wir sie genau da belassen. Das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Wenn wir auf ihn blicken, auf ihn warten, ja, und ihm schon dafür danken können. Da fühlt er sich geehrt. Er fühlt sich nicht geehrt, er weiß sich geehrt, weil wir ihm damit zum Ausdruck bringen, ja, Herr, ich weiß, du machst es gut. Wie ein kleines Kind zu seinem Vater kommt. Ich möchte noch etwas zur Einmütigkeit des Gemeindegebets sagen. Bibelstelle lese ich jetzt nicht, auch aus Apostelgeschichte Kapitel 4. Aber da war Petrus und Johannes freimütig vor dem Hohen Rat und sie hatten ausgesagt. Dann kamen sie wieder zur Gemeinde zurück und die Gemeinde betete für sie und dieses Gebet ist auch lohnenswert zu lesen. Ich tue es jetzt wegen der Zeit nicht. Und im Vers oder im Anschluss drauf heißt es, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Wisst ihr, Gebet schweißt zusammen. Gebet verbindet. Eine Gemeinde, die betet, die bleibt zusammen. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit. Wir sind oftmals, wir hatten auch Räumlichkeiten, aber wir sind öfters mit der Jugend einfach draußen spazieren gegangen. Das war so irgendwie, hat es dazugehört. Dann haben wir uns zusammengestellt im Kreis und haben gebetet. Ich erinnere mich heute noch an diese total schönen Gebetsgemeinschaften, die wir hatten. Das war echt, das war ungezwungen. Wisst ihr, und da war Substanz dahinter. Danach hat man wirklich, wie es hier heißt, echten Frieden gehabt. Wenn wir im Gebet füreinander einstehen, dann ist es so wie beim Tauziehen. Ja, wir ziehen alle am gleichen Strang als Gemeinde. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und erinnert, ich möchte uns an die Gemeindefreizeit zurückerinnern, da heißt oder war ein vielfaches, lasst uns, aus Hebräer 10, lasst uns das, lasst uns bekennen, lasst uns festhalten. Ich möchte nur noch hinzufügen, und das ist auch im Sinne Gottes, lasst uns miteinander und lasst uns füreinander beten. Es ist schön, einander auf Gebetshänden zu tragen, in dem Wissen, dass Gott hier hilft. Und mein Tipp an uns alle, wenn wir bei ehrlicher Betrachtung feststellen, dass wir irgendein Groll oder irgendein Unmut gegen jemanden im Herzen tragen, dann bete für die Person. Bete um Segen für sein Leben. Bete um Liebe zu ihm. Ja, danke Gott schon dafür, dass er oder dass diese Person in deinem Leben eine Rolle spielt. Und es wird Erstaunliches passieren. Du wirst diese Sichtweise auf die Person, die wird sich vollständig in deinem Leben ändern. Es wird nicht die Person sein, die sich ändert, sondern ich werde mich ändern bezüglich dieser Person. Meine Einstellung zu ihr. Und das wiederum wird etwas bewirken bei dieser Person. Es sind ja oftmals diese Lügen, wie wir es kennen, die uns davon abhalten, diese Missverständnisse. Bete für die Person. Und Gott wird dir ein Herz für diese Person geben. Und ja, es können dabei sogar echte Freundschaften entstehen. Nicht bloß, dass die Verbitterung weggeht, nicht nur, dass der Unmut, sondern es kann Wunderbares passieren. Je nachdem, wie wir diese Intensität und diese Beharrlichkeit in den Tag legen. Vielleicht so ein paar ungemütliche Fragen noch zum Mitgeben. Sind unsere Gebete manchmal nicht auf ein Anstandsniveau reduziert? Sind es nicht manchmal ganz andere Dinge, die sich uns aufdrängen, die uns neugierig machen und die unsere Gedanken nicht zur Ruhe kommen lassen? Und mir scheint es so, und da bin ich wieder bei einem Bild, als wäre unsere Gedankenwelt bei einer aufgepeitschten See gleich. Aber damit nicht genug, wir nehmen noch Kurs auf Gebiete, die uns noch mehr Wind versprechen, die uns noch höhere Wellen versprechen. Das reicht uns nicht mal. Die uns noch mehr Konzentration abverlangen und bis zur Erschöpfung auslaugen. Und dann sind wir natürlich kaputt. Und dann kommen wir und dann wird unser Gebet statisch, dann ist es nur noch auf einem Anstandsniveau. Wir fühlen uns verpflichtet. Dabei hätten wir doch dringend ruhige Fahrwasser nötig, ja, um diese aufgebrachte See hinter uns zu lassen. Nimm dieses Bild bitte mit. Versucht, ruhiges Fahrwasser zu finden. Nimmt Kurs nicht auf noch höhere Wellen und auf noch stärkeren Wind. Wisst ihr, wenn ich meine tiefsten und innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn hatte, wenn ich ihn in seinem Wort gesehen habe, wenn ich ihn in seinem Wort gesucht habe. Wir haben das Lied vorhin schon gesungen, sonst hätte ich es mit euch jetzt gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Wenn ihr es genau gesungen habt und dabei wart, dann habt ihr gesehen, da wird genau das alles angesprochen. Total schön. Wenn wir ihn suchen im Gebet, wenn wir ihn suchen in seinem Wort, ja, wenn wir ohne Druck, ohne Ablenkung, ohne Zeitdruck uns Zeit für sein Wort nehmen. Da haben wir dann auch ein Gesprächsthema mit unserem Herrn. Wisst ihr, wenn ich sein Wort gelesen habe, dann ist es Reden und Hören. Es ist ein Dialog. Ansonsten ist es immer wieder die gleiche Leier. Wenn mein Herz mit ihm im Einklang ist, und wisst ihr, was dann passiert? Wenn ich dann auf meinen Knien aufstehe, dann ist da Kraft da. Dann habe ich Geduld, Dinge zu ertragen, für die ich normalerweise keine Geduld habe. Dann ist da herzliches Erbarmen. Dann ist auch die Bereitschaft zu dienen. Wenn ich mich aber die Welt in Form von Nachrichten, ja, aller Art mir reinpfeife, von irgendwelchen Printmedien oder sonstigen YouTube-Videos, Facebook, sozialen Netzwerken, ja, dann entsteht da Angst. Ganz ehrlich. Angst vor dem, was da kommt, dann entsteht Frustration, Resignation, Verzweiflung. Das ist genau das Gegenstück. Vielleicht ist es ein verwegener Vorschlag meinerseits, aber probiert's aus. Den ich auch nicht immer einhalte, aber ich bin auf dem Weg dahin und ich arbeite auf dieses Ziel hin. Wie wär's, wenn wir uns nur genauso viel Zeit für eben diese genannten Dinge nehmen, YouTube, Facebook, was weiß ich, irgendwelche Dinge, Medien, aller Art, genauso viel Zeit wie für ein christliches Buch, einen Missionsbericht, sein Wort und vor allem fürs Gebet. Dass es in einem Verhältnis steht. Wie wäre es damit? Wie wäre es mit diesem Vorschlag? Nehmt ihn doch bitte mit und überprüft, ob er für euer Leben lohnenswert wäre. Wie ihr schon gemerkt habt, habe ich heute der Zeit halben keine Worte für den Inhalt des Gebets verwendet. Da müsste man jetzt das Vaterunser lesen und viele andere Gebete. Und den meisten, denke ich, ist dieses Verhältnis im Gebet bekannt, wie es da aussehen sollte. Ja? Von Anbetung, Dank, Bitte, Fürbitte oder Sündenbekenntnis. Nur so viel. Ich fand diesen Satz sehr schön und deshalb sage ich ihn euch heute weiter. Wir sollten beim Bitten nicht springen und beim Danken nicht humpeln. Ja. Kann man sich sehr plastisch vorstellen, ist aber wirklich so. Wir dürfen den Herrn gerne bitten. Ja, er will es so. Aber wenn wir ihm danken, dann ehren wir ihn. Nach Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich, der ehrt mich. Wir zollen ihm Anerkennung und das gefällt ihm. Damit zeigen wir ihm quasi unsere Abhängigkeit ihm gegenüber. Und damit kommen wir da unserer Bestimmung auch nach, ihn zu ehren. Und natürlich, das brauche ich wahrscheinlich nicht zu sagen, Anbetung ist die Königsklasse. Es ist die Königsklasse, weil wir da Ausdruck verleihen dürfen können, wie viel er uns bedeutet und wie hoch wir ihn einschätzen. Vielleicht ist auch wieder ganz, ganz praktisch, danken, wenn meine Waschmaschine kaputt ist und ich repariere sie, meine Frau bedankt sich bei mir, dann ist es danken. Aber wenn sie weiter davon erzählt, wenn sie mich dafür lobt, ja, und auch das anderen erzählt, dann ist es eine Möglichkeit, ja, für sie jetzt in dem Fall davon weiterzugeben und zu loben, zu preisen oder zu ehren, wie auch immer. Ich meine, das ist jetzt ein sehr schwacher Vergleich, aber wir können das weitergeben, wenn Gott an uns etwas getan hat. Das ist die Möglichkeit, anbeten, ihn zu ehren. Ja, mir ging es heute eher um die Haltung, um die Motivation und auch um die Hindernisse, die unser echtes Gebetsleben verhindern und die ein erhörliches Gebet verhindern. Und nehmt es bitte mit, forscht nochmal selber im Wort, nehmt euch dafür Zeit und versucht, wenn euch das Angebot anregt, ein Verhältnis zu schaffen, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Dingen, die wir vielleicht für unser säkulares, für unser menschliches Dasein tun, auch Interessen, die wir haben, aber vor allem auch für Gottes Wort und seinen Willen. Möge Gott uns helfen, dass wir mit Kühnheit und mit Demut vor seinen Thron der Gnade kommen und er uns auch dabei segnen kann. Damit möchte ich schließen.